machen wir in Hosea 11 weiter und schließen aber heute Hosea mit Hosea 11 auch definitiv ab, die Hosea-Serie. Über den Sommer hindurch, über die Ferien hindurch ist es bei uns üblich, dass man Matthäus-Evangelium, einen Evangeliumstext macht, und da machen wir ab Sonntag dann wieder im Matthäus-Evangelium weiter. Und der heutige Text von Hosea ist eigentlich eine schöne Abrundung und Zusammenfassung, wie wir noch mitbekommen werden. Wir dürfen heute anhand dieses Textes stark in das Wesen Gottes hineinschauen, wie er denkt, wie sein Herz ist, was er lehrt, seine Liebe, seine Geschichte mit uns. Es ist sehr schön und ich kann schon vorbereitend sagen, es ist wirklich herzergreifender Text. Ich möchte noch beten, bevor wir starten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, uns hier zu versammeln, in deinem Namen. Du bist mitten unter uns und wir haben die Möglichkeit, durch Lieder, durch Gebete, auch durch die Predigt, durch die Hauskreisvorstellung, ein Stück von dir kennenzulernen. Dank sei dir dafür, dass du dich offenbarst, dass du dich nicht verhüllt hältst. Und schenk, Herr, dass wir dich mehr und mehr aufnehmen und verstehen und begreifen können, von dir lernen können und dass unsere inneren Augen des Herzens geöffnet werden, mehr und mehr von dir, von dem, was du in uns hineinlegen möchtest. Ich bitte dich, Herr, dass diese Botschaft jetzt auch sehr klar und sehr treu und sehr relevant rübergebracht werden kann, dass wir eine wertvolle und segensreiche Zeit miteinander von dir her geleitet haben dürfen. Amen. Ja, Hosea 11. Wir steigen in den Text ein. Als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab. Den Baalen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Er soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten und sie wegen ihrer Ratschläge verzehren. Mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigen Zorn kommen. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Wenn er brüllte, so werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen. Die Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie in ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Das Thema der heutigen Predigt ist: Gott liebt Israel trotz der Undankbarkeit. Man könnte sagen, dass dieses Thema den ganzen Hosea bisher auch schon durchzieht. Gott liebt Israel, Gott ist treu, trotz der Undankbarkeit, trotz des Götzendienst, trotz der Abwendungen, die das Volk begangen hat. Wir werden heute uns so sequenziell durchgehend drei Abschnitte anschauen, Textabschnitte in der Reihenfolge. Der eine Textabschnitt ist: Gott zeigt seine Liebe. Der zweite: Gott handelt durch Gericht und Liebe. Und der dritte: Gott ist gnädig und öffnet seinen Rettungsplan. Gott zeigt seine Liebe, der erste Abschnitt. Ich blende die ersten vier Verse ein. Als Israel jung war, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Gott liebte Israel, sein Volk. Gott rief sie und führte sie aus der Knechtschaft Ägyptens heraus. Es war Gottes Entscheidung, es war Gottes Plan, es war Gottes Wille, das zu tun. Nach über 400 Jahren Knechtschaft in Ägypten hat Gott das größte Heilsereignis des Alten Testamentes vollzogen, indem er sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. An die 2 Millionen Menschen nach circa 400 Jahren Knechtschaft herausgeführt über den Sinai hinein in das gelobte Land. Gott hat sie gerufen und das Volk ist dann gegangen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden, die Rufenden sind Propheten, Priester, ab den Baalen, den anderen Göttern, den Göttern, die nichts mit dem lebendigen, wahren, großen Gott zu tun haben. Sie wandten sich den Baalen zu, den Baalen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Gott machte sich bemerkbar, liebevoll bemerkbar, indem er gerufen hat und indem er seine Leute eingesetzt hat. Aber das Volk begann zu murren, wie wir wissen. Das Volk wollte umkehren. Das Volk wandte sich von Gott ab. Sie haben dem Herrn, dem lebendigen Gott, nicht vertraut. Und der Herr sagt hier im Vers 3: Und ich war es doch, der Ephraim gehen lernte. Ephraim bedeutet auch Israel, ist ein anderer Name dafür. Der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Der Herr hat sie in Ägypten, das Volk in Ägypten, schon sehr geschont, auch von Plagen verschont. Und das Volk hat es nicht erkannt, zu wenig erkannt, dass das eigentlich vom Herrn ist. Sie haben seine liebevolle Fürsorge nicht begriffen, nicht erkannt. Und ihm war es ein Anliegen, mit ihnen wirklich in eine Beziehung zu treten. Und es wird hier so blumig zum Ausdruck gebracht, auf die Arme nehmen. Auf die Arme hat er sie genommen, sozusagen. Aber das Volk hat ihn nicht erkannt und auch nicht, wie stark er sie beschützt und bewahrt hat, auch vor verschiedensten Plagen. Sie schrieben diese Dinge, wenn sie bewahrt wurden, offensichtlich jemand anderen zu, aber nicht den Gott, der sie gerufen hat. In Vers 4, mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich habe ihnen gleichsam das Joch, ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Das ist sehr schön und blumig beschrieben, wie ein Bergführer, der seine Seilschaft hat und der diese Seilschaft führt und der auf die Schwächsten achtet innerhalb der Mannschaft und der sozusagen vorangeht, der gut vorangeht. So ist Gott hier, so wird er beschrieben hier. Oder wie ein guter Bauer, der auf seine Tiere schaut, der die Tiere hegt und pflegt und putzt und reinigt und nährt und schaut, dass sie wohl gut heranwachsen und dass sie herumtollen und dass es ihnen gut geht. Ja, so eine Zuneigung, so eine Zuwendung zeigt Gott seinem Volk und so wird es hier auch beschrieben. Aber nicht nur seinem Volk, sondern über die gesamte Geschichte herauf, bis zur Jetztzeit und auch darüber hinaus geht es so weiter. Gott führt, Gott hat einen Plan, Gott geht voran und weiß, was er tut. So dürfen wir sehen, Gott zeigt seine Liebe in seinem Volk immer wieder. Aber Israel dankt es ihm nicht. Im Gegenteil, sie gehen sogar auf die andere Seite und wenden sich anderen Göttern zu. Undankbarkeit. Schauen wir zum zweiten Punkt. Gott handelt durch Gericht und Liebe. Gott ist ein aktiver Gott. Gott sitzt nicht irgendwie und schaut einfach nur zu, sondern Gott ist auch ein aktiv eingreifender und ein aktiv handelnder Gott. Wir sehen hier, wie Gott handelt. Gott handelt durch Gericht. In Vers 5 heißt es hier, er soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten und sie wegen ihrer Ratschläge verzehren. Was heißt das? Sie werden nicht nach Ägypten zurückkehren, also diesem Wunsch wird nicht Folge geleistet, sondern Gott weiß, dass der assyrische König das Reich übernommen wird. Das entspricht seinem Plan, so möchte es Gott auch, dass dieses ganze Nordreich Israel vom assyrischen König übernommen wird und in die Gefangenschaft geführt wird. Gott handelt somit in der Weise, dass er es zulässt, dass das ganze Volk in die assyrische Gefangenschaft geführt wurde, bis auf einen kleinen Überrest. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen. Beziehungsweise heißt es hier dann, und ihre Riegel vernichten, was meint das? Und sie wegen ihrer Ratschläge verzehren. Riegel sind welche, die Ratschläge erteilen. Also es sind Menschen. Manche Ausleger meinen, dass es sich um Wahrsagepriester handelt, die im Zuge des Ausziehens der Gefangenschaft in das assyrische Reich, die im Zuge dessen umgebracht werden, vernichtet werden, wie es hier heißt. Und das Ganze mit der assyrischen Gefangenschaft ist, weil sie nicht umkehren wollen. Das ist der Grund. Weil sie nicht umkehren wollen. Daher hat Gott andere Pläne, hat Gott diesen Gerichtsplan, sie in die Gefangenschaft nach Assyrien, das ist der heutige Irak, grob gesagt, zu führen. Also Gott handelt aktiv durch Gericht. Wir sehen hier weiter, Gott handelt durch Liebe. Mein Volk hält am Abfall von mir fest, steht in Vers 7. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Wie könnte ich dahin geben, Ephraim, also Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Was meint das im Detail? Adama und Zeboim sind Städte, die es zur Zeit von Sodom und Gomorra in diesem Gebiet dort gegeben hat. Und wir wissen, dass Sodom und Gomorra und auch Adama und Zeboim so ohne Gott unterwegs waren, so gottlos unterwegs waren, sodass Gott letztlich dort ein Feuergericht kommen hat lassen mit Salz und Schwefel. Und diese Städte, die wurden dem Erdboden total gleichgemacht, total vernichtet. Und hier sagt der Herr, wie könnte ich dich dahin geben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie damals? Nein, mein Herz sträubt sich dagegen. So schlimm, wie es damals war, mache ich es nicht mehr mit euch. Ich lasse Milde walten. Ihr kommt zwar in die Gefangenschaft, aber das ist noch viel milder als das, was damals mit Sodom und Gomorra und Adama und Zeboim war. Gott handelt somit aus Liebe. Er ist bewegt. Und wir merken, dass hier Gefühlsbewegungen drinnen sind. Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ein heftiger Gefühlsausbruch Gottes. Dritter Punkt. Gott ist gnädig und öffnet seinen Rettungsplan. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns. Will Ephraim nicht wiederum verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigen Zorn kommen. Die Vernichtung, dieses Verderben wird in vielen Übersetzungen auch mit Vernichten eingesetzt. Er will Ephraim, er will Israel nicht vernichten, sondern Israel und das Volk Gottes wird bleiben. Das wird nicht ausgerottet werden. Und wir haben auch über die Geschichte herauf gesehen, ist ja ein Fakt, ist ja eine Tatsache. Israel, das Volk Gottes, wird nicht ausgerottet. Im Gegenteil. Was wir sehen durch die Geschichte, geht in eine andere Richtung, obwohl es eine gewisse Zeit natürlich anders ausgeschaut hat. Aber Gott ist gnädig und Gott setzt diesen Entschluss, dass er Israel, dass er das Volk Gottes nie mehr umkommen lassen möchte. Und was ist die Begründung hier? Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Das ist seine Begründung. Er ist Gott und nicht ein Mensch. Er drückt dadurch seine Souveränität, seine Größe, seine Macht aus. Und wenn er eine Absicht hat, dann passiert diese Absicht auch. Er macht sich hier nicht abhängig von Anknüpfungspunkten mit Menschen. Wir lesen auch im 4. Mose, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht tun. Ja, so ist Gott. Gott ist groß, Gott ist souverän, Gott steht über den Menschen. Das ist eine Begründung für diesen Strafverzicht. Eine zweite Begründung für diesen Strafverzicht ist, ich bin der Heilige. Gott ist anders. Gott ist der, dessen Wesen Liebe ist, der eine Herrlichkeit hat, wie wir sie uns überhaupt gar nicht vorstellen können. Und mit diesem Gott haben wir es hier zu tun. Das ist unser Gott. Und wir lesen hier im Vers 10 dann weiter: Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zittern, vom Meer herbeieilen. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie in ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Sie werden, Gott spricht hier von seinem Rettungsplan. Er öffnet seinen Rettungsplan. Er lässt uns einblicken in die Zukunft des Volkes, in die weite Zukunft des Volkes. Der Herr wird brüllen aus Jerusalem. Ja, wir wissen, es wird eine Zukunft geben in Jerusalem. Wir können das mehrfach lesen, hier als Beispiel im Joel 4, da heißt es: Und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf dem Tempelberg, auf meinem heiligen Berg. Jerusalem aber wird heilig sein und Fremde sollen es nicht mehr betreten. Der Herr wird siegreich wiederkommen. Der Herr wird sein Reich, sein Friedensreich aufbauen in Zukunft, in Jerusalem, in Zion, am Tempelberg. Alle, die bei der Gemeindefreizeit mit waren, haben etliches dazu gehört, was in Zukunft sein wird, von der Trübsalszeit über die Drangsalszeit und tausendjähriges Reich und Entrückung und all diese Dinge. Alle, die nicht dabei waren, lade ich herzlich ein, auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal oder sonst auch über die Gemeinde-Homepage diese Vorträge abzurufen, wo es genau um diese Zukunft geht. Was da sein wird im tausendjährigen Friedensreich, in dem Christus wiederkommen wird und Christus regieren wird. Das ist gewiss und das wird so sein. Und wir lesen hier auch in der nächsten Stelle, das ist jetzt diese Jesaja 11, 11-12 Stelle. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus Patros und aus Kusch, aus Elam und aus Sinea, aus Hamat und von den Inseln des Meeres. Man kann sagen, von allen möglichen Richtungen her, kurz zusammengefasst. Norden, Süden, Westen, Osten. Und er, Vers 12, wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Das ist die Geschichte Gottes, die er vorhat mit seinem Volk. In diese Richtung wird es in Zukunft weitergehen. Und wir sehen, wir leben ja mitten in der Geschichte. Hosea ist vor 2700 Jahren, hat er gelebt in etwa. Wir sehen in der Geschichte, über die Geschichte herauf, das Volk Gottes wird nicht vernichtet. Es ist nicht möglich, dieses Volk auszurotten, weil es Gottes Volk ist, weil Gott dahinter steht. Und es wird eine Zukunft haben in Israel. Gott schreibt Geschichte und von allen Enden der Erde werden sie zusammenkommen. Und das, was sich in den letzten 75 Jahren abgespielt hat, ist grandios mit der Staatsgründung Israel und dass Gottes Volk, die Juden von den verschiedensten Seiten zusammengekommen sind schon und das wird auch noch verstärkt der Fall sein in Zukunft, wenn unser Herr dann wiederkommt. Was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Welche Bedeutung haben diese Dinge für uns? Gott und Gottes Wesen ist stabil und ist nicht wankelmütig, sondern Gott hat Pläne und Gott zieht seine Pläne durch. Er ist verlässlich und sein Wesen, davon gehe ich jetzt aus, sein Wesen ändert sich nicht. Wir haben heute jetzt den Einblick bekommen, welche Liebe Gott hier zum Ausdruck bringt, welche Pläne er hat, welche Empfindungen er hat. Er hat uns in sein Gefühlsleben hineinblicken lassen. Ja, er war sehr bewegt. Und ich denke, das hat auch für uns jetzt und hier dieses Wesen von Gott hat für uns auch eine ganz große Bedeutung. Und das möchten wir uns jetzt noch anschauen. Gott liebt uns trotz unserer Undankbarkeit. Auch uns. Gott liebt auch uns trotz unserer Undankbarkeit. Gott zeigt uns seine Liebe. Gott handelt an uns durch Gericht und Liebe. Und Gott ist uns gnädig und öffnet uns seinen Rettungsplan. Gott zeigt uns seine Liebe, möchte man als erstes anschauen auch. Bekannte Texte, aber sehr substanziell und sehr wichtig für uns. Gott zeigt uns seine Liebe. Wie? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr liebt die Gott. Er ist interessiert an uns, an jeden von uns, an jeden Menschen interessiert, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Der Glaube ist natürlich zentral. Und Gott ist in das Seine selbst gekommen. Er ist in sein Eigentum gekommen. Gott ist in Form von Jesus Christus gekommen. Warum? Um unsere Strafe, die wir verdient haben, für unsere Sünden, für unsere Schuld zu bezahlen. Genau dafür ist er gekommen, um uns zu erlösen, um uns zu retten. Und es gibt keine größere Liebe, wie es hier heißt, als dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Wenn ich mein Herz einer Transplantation zur Verfügung stelle, dann wäre das so ansatzweise in die Richtung, ich gebe mein Leben, damit ein anderer leben kann. Jesus hat sein Leben gegeben für alle Menschen, damit die Strafe aller Menschen, die sie verdient hätten, getilgt wird. Das ist sein Opfer. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Das ist das, was das Zentrum auch unseres Glaubens ist. Darauf bauen wir, darauf vertrauen wir. Gott handelt an uns auch durch Gericht und Liebe. Wie macht er das? Gott handelt an uns durch Gericht. Ja, wenn es hier heißt in Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist Gericht. Gott handelt mit Gericht. Er sagt uns das, aber er gibt auch gleichzeitig die Lösung. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Aber wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Das ist purer Ernst. Das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen und dass wir das wirklich gut in uns aufnehmen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gottlos zu sein, sich nicht nach Gott zu richten, Gott nicht an der ersten Stelle zu haben, hat Folgen. Das bleibt nicht ohne Folgen. Es gibt Folgen, es gibt Konsequenzen. Und Jesus ist für uns gestorben, um diese Konsequenzen zu tragen, auf sich zu nehmen, damit wir einen Freispruch haben. Was ist noch ein Gericht? Darum hat sie Gott, Römer, Stelle hier, auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander schänden. Wenn Gott den Menschen dahin gibt, dann ist das in sich auch schon Gericht. Wenn Gott den Menschen sich selbst überlässt und die Menschen sozusagen ohne Gott leben, dann ist das Gericht. Menschen ohne Gott sind in einem Gerichtszustand und wir sehen in unserer Welt auch, was da alles passiert und was da alles gemacht wird. Es gibt Terror, es gibt Krieg, es gibt Missbrauch, es gibt Vergewaltigung, es gibt fürchterliche Dinge, es gibt sexuelle Ausschweifungen, alle möglichen Dinge. Und Gott belässt das und möchte, dass die Menschen sich aber ihm zuwenden. Aber sie befinden sich in diesem Gerichtszustand. Und die Folgen der Sünde sehen wir ja auch manchmal an unserem eigenen Leben. Wenn jemand Alkoholiker ist, dann möchte Gott ja nicht, dass jemand Alkoholiker ist. Aber wenn jemand Alkoholiker ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese Alkoholsucht bleibt und dass das Leben vielleicht sogar abgekürzt wird. Ja, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Das heißt, es ist so, dass das Leben dadurch abgekürzt wird, dass es dadurch auch eine Gerichtshandlung Gottes ist. Wenn jemand pornosüchtig ist und in dieser Pornosucht bleibt, dann steckt er in diesem fürchterlichen Sack und kommt nicht raus. Und Gott möchte ihn herausführen. Gottes Wille, Gottes Absicht ist, dass der Mensch herauskommt aus diesen Abhängigkeiten. Spielsüchtiger, Workaholiker. Man kann hier verschiedene Dinge, könnte man auflisten, wo Menschen selbst eigentlich sich in einen Gerichtszustand hineinbegeben und gefangen sind, gebunden sind in diesen Zuständen dann. Und Gottes Handeln ist, dass er eigentlich möchte, kommt heraus aus diesem Zustand. Ich möchte gerne euch befreien. Ich möchte euch gerne eine Lösung anbieten. Bleibt nicht in diesem Zustand. Ich habe Lösungen für euch. Das ist Gott. Und Gott handelt somit auch durch Gericht, indem er aufmerksam macht und manche dann vielleicht hellhörig werden. In der Psychologie sagt man manchmal, der Leidensdruck muss so erhöht werden, sodass man sich dann zu bewegen beginnt. Ja, es ist so, auch im geistlichen Bereich, du musst irgendwie zu der Erkenntnis kommen, ja, in Gott finde ich wirkliche Befreiung von diesen Gebundenheiten. Gott handelt an uns, aber auch durch Liebe. Ja, Matthäus 9, 36 lesen wir, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Gott erkennt es, Schafe ohne Hirten. Die Folge von ihm ist, er hat dann anschließend Jünger eingesetzt. Er hat ihnen Hirten gegeben, Menschen gegeben, die sie leiten, die vorangehen. Gott hat Mitleid mit denen, die Hunger haben. Er hat 4000 gespeist. Gott gibt auch aus seiner Liebe heraus zu trinken, nämlich Geistliches zu trinken für uns, das bis ins ewige Leben hinein quillt. Eine Fülle, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn wir mit Gott gehen, wir sind angezapft an der geistlichen Quelle, an dem, wie er uns sozusagen versorgen möchte, und es quillt über. Und aus Liebe heraus handelt Gott so und gibt uns dieses Wasser. So sehen wir, Gott handelt auch aus Liebe an uns und er gibt uns. Dritter Punkt und letzter Punkt, Gott ist uns gnädig und öffnet uns seinen Rettungsplan. Wir lesen hier in Titus, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Die Gnade Gottes ist erschienen für alle Menschen, nicht nur für ein paar. Sie ist erschienen für alle Menschen. Gottes Wille, deklarierter Wille ist es, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ja, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, wir wissen, Sündenfall, Adam, Eva, so kam auch durch die Gerechtigkeit des einen, durch Jesus Christus, die Rechtfertigung für die Menschen. Dieses Rechtfertigungsangebot durch Jesus Christus, indem wir an ihn glauben, stellt er allen Menschen zur Verfügung. Und alle Menschen, die dieses Angebot annehmen, die dürfen bei ihm sein. Die dürfen seine Kinder sein. So sehen wir einen handelnden Gott, einen lieben Gott, der gnädig ist, der barmherzig ist, der den Menschen nachgeht, der durchaus auch mit Gericht und Liebe den Menschen nachgeht. Aber Gott möchte auch vom Menschen, wie es hier in 5. Mose heißt, dass der Mensch auch etwas dazu tut. In der Weise, wenn du aber, 5. Mose 4, 29, wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst, du wirst Gott finden. Gott lässt sich finden. Preisen wir unseren Gott dafür, dass es möglich ist, mit ihm in Beziehung zu treten, mit ihm in Kontakt zu treten. Ich möchte zum Abschluss zwei Fragen aufprojizieren, die wir in einer kurzen Zeit der Stille und zum Nachdenken im Gebet erwägen können. Inwieweit glaube ich, dass der liebende Gott selbst durch Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um auch für meine Sünden zu sterben und aufzuerstehen, damit ich ewiges Leben habe? Und die zweite Frage, inwieweit glaube ich, dass der liebende, handelnde Gott auch durch unangenehme Situationen, Schwierigkeiten, Prüfungen in mein Leben eingreift, um mich im Glauben zu stärken und zu festigen? Denken wir nach über diese Fragen, halten wir eine Zeit der Stille, eine Minute vielleicht, und ich bitte dann die Musikgruppe, mit dem nächsten Punkt weiterzugehen. Amen.